Vater im Himmel, ich danke dir von Herzen dafür, dass wir dir in dieser Lobpreiszeit begegnen konnten. Du bist unser König, du bist unser Herr, du bist unser Ein und Alles, Vater. Wenn wir dich nicht hätten, würden wir hier 70, 80 Jahre unseres Lebens verbringen und dann wäre Ende. Und wo wären wir dann? Aber du hast mehr für uns. Du hast alles für uns. Herr, durch dich gewinnt unser Leben an Bedeutung. Durch dich gewinnen wir an Bedeutung. Ja, du hast einen Plan für uns. Du hast gute Gedanken über uns. Du kennst uns. Du hast uns bei unserem Namen berufen, jeden Einzelnen, der hier sitzt. Wir gehören dir. Und du bist unser Schöpfer. Du hast uns geschaffen. Hättest du das nicht getan, gäbe es uns nicht. Aber du hast uns geschaffen, Vater. Du wolltest uns, du wolltest, dass wir hier sind. Und du redest mit uns. Und dafür danke ich dir. Herr, du lässt uns nicht einfach alleine, wenn du uns gerufen hast und denkst, ja, jetzt macht mal. Sondern du willst uns deinen Plan mitteilen. Du willst, dass wir wirklich aus deiner Quelle leben. Jeden Tag frisches Wasser willst du uns geben. Dein Wort, deinen Heiligen Geist. Und so lege ich jetzt auch diese Predigt in deine Hand. Und ich bitte dich, dass du selber redest, Vater. Und dass ich nicht irgendwie eigene menschliche Gedanken da reinmixe, sondern dass du wirklich redest und dass du meine Zunge gebrauchst, Vater. Alles zu deiner Ehre. Amen. Ja, wir sind beim Thema Jüngerschaft. Und da werden noch einige Predigten folgen und wir stehen in dieser Reihe noch immer ziemlich am Anfang. Und ich möchte einfach noch mal ein Stück rückblicken, was in der letzten Predigt war, vor 14 Tagen. Und da ging es zunächst mal um die Wichtigkeit von wirklicher Jüngerschaft. Warum ist das so wichtig? Die ganze Zeit, in der Jesus öffentlich wirksam war, nutzte er, um seine Jünger auszubilden. Wir lesen das so selbstverständlich, das ist halt so, aber ich meine, dass das eine ganz besondere Sache ist. Dass Jesus nicht einfach hier als Einzelkämpfer durch die Welt ging, sondern dass er einen Plan hatte. 12 Männer, die er sich auserwählt hat, die er sich von seinem Vater zeigen ließ. Und diese 12 Männer bildete er aus. Das war unverbrüchlich. Er liebte sie bis zum Ende. Und selbst nach seiner Auferstehung war er wieder in ihrer Mitte 40 Tage und lehrte sie über die Dinge des Reiches Gottes. Sein Hauptaugenmerk galt seinen Jüngern. Und bevor Jesus dann zu seinem Vater in den Himmel zurückkehrte, gab er ihnen die Aufgabe, alle Nationen zu Jüngern zu machen und sie zu taufen. Also es war damit nicht Schluss, sondern von Generation zu Generation sollte das, was Jesus ihnen sie gelehrt hatte, weitergegeben werden. Und aus diesem Grund kann uns heute hier in der Gemeinde Jüngerschaft nicht egal sein. Das ist ein Prinzip von Jesus. Das ist etwas, worauf Jesus hohen, hohen Wert legt. Wenn Jesus wirklich unser Herr ist, hier in der Gemeinde, dann muss Jüngerschaft bei uns Priorität haben. Das bedeutet, hier geht es nicht bei Jüngerschaft, geht es nicht um Lust und Laune. Ich stelle mir mein Leben mit Jesus so und so vor. Das und das sind meine Pläne in meinem Leben mit Jesus. Es geht nicht nach Lust und Laune, sondern um einen Lebensstil, der das ganze Leben umfasst. Also wenn zum Beispiel etwas auf mich zukommt, etwas im Haushalt ist kaputt gegangen oder es steht eine größere Renovierung an, dann kriege ich vielleicht ein Angebot, ich mache dir das, das machen wir so schwarz, kriegen wir irgendwie hin, du kannst eine Menge Geld sparen. Wisst ihr, solche Dinge sind für Jünger Jesu einfach überhaupt nicht mehr denkbar, weil Jesus dazu eine ganz klare Meinung hat. Dass diese Dinge, diese Fragen sind für uns beantwortet. Da müssen wir uns keine Gedanken mehr drum machen. Das bezieht sich nicht nur auf Schwarzarbeit. Es bezieht sich auch auf meine Entscheidung, wo gehe ich hin? Wo, wenn Mittwochabend Gebetsabend ist, habe ich Lust da jetzt hinzugehen? Oder läuft was Schönes im Fernsehen? Oder bin ich einfach mal nur, ich will jetzt einfach mal nur ausruhen? Das sind Fragen, die uns als Jünger betreffen. Oder habe ich eine Entscheidung getroffen? Na klar, ich bin dabei. Ich habe mich entschieden. Diese Fragen sind im Grunde beantwortet. Und wisst ihr, das hat nichts mit Gesetzlichkeit zu tun. Das wird einem so schnell dann gesagt, das ist doch gesetzlich so darüber zu denken. Nein, es hat nichts mit Gesetzlichkeit zu tun. Es hat etwas mit einer Haltung zu tun. Mit einer Lebens- und einer Herzenshaltung. Bin ich der entscheidet? Oder bin ich der die Entscheidung Jesu wirklich anerkennt? Der einfach einen Plan für mich hat und der sagt, Jesus, du bist der Herr. Und ich folge dir. Und wenn du mich dahin sendest oder dorthin, dann frage ich nicht nach meinen Befindlichkeiten, sondern ich tue das, was du mir gesagt hast. Lebe ich für meinen Herrn? Lebe ich im Licht? Das war das eine Thema. Wichtigkeit von Jüngerschaft. Dann haben wir auch über Lehrerschaft gesprochen. Keine Jüngerschaft ohne Lehrerschaft. Die Jünger nannten Jesus Meister oder auch Lehrer oder auch Rabbi. Und das ist Jesus auch für uns. Jesus hat das gesagt. Ich bin euer Meister. Und was er gelehrt hat, das finden wir in diesem Buch. Das heißt, wenn er unser Meister ist, wenn wir das verstanden haben, wenn wir das auch wollen, dann lesen wir in diesem Buch, was er uns mitgeben möchte, was er uns lehren möchte. Wir finden das nirgendwo anders. Gut, es gibt gute Bücher, es gibt gute Predigten, aber das ist das Original. Es kann nichts hier dran vorbeigehen, weil das sind die Worte, die Jesus uns gelehrt hat. Seine Lehre ist für uns von höchster Bedeutung. Und am Ende der Bergpredigt sagt Jesus, jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Das ist eine gute Definition von Klugheit. Wollen wir klug sein, wenn wir in unserem Leben Wischiwaschi machen? Also so nach unserem eigenen Gutdünken, dann bauen wir auf Sand. Das ist die andere Aussage von Jesus, die er da macht. Jesus sagt hier, wer wirklich klug ist mit dieser Definition. Das felsenfeste Fundament ist Jesus. Und darauf können wir bauen. Aber wir können darauf verschiedene Dinge bauen. Wir können vergängliche Dinge bauen, wie Holz, Heu oder Stroh. Oder wir können unvergängliche Dinge auf diesem Fundament bauen, wie Gold, Silber und edle Steine. Gold, Silber und edle Steine sind die Dinge, die wir in der Lehre der Apostel finden, die wir in der Lehre Jesu finden. Diese Dinge, die wirklich vom Herrn kommen, diese Dinge sind Gold, Silber und edle Steine. Und auch das hat nichts mit Gesetzlichkeit zu tun. Sondern wir nehmen zum Bau einfach dankbar die Materialien, die uns vom Baumeister von Jesus zur Verfügung gestellt werden. Und wir nehmen nicht die Materialien, die unserem Kopf entspringen, die wir so für gut und wertvoll erachten. Mit diesem Holz und diesen Dingen lassen sich vielleicht schnell mal ein paar Wände hochziehen, aber sie verbrennen auch ebenso schnell wieder. Jesus hat den Plan, er ist der Baumeister und er ist unser allererster Lehrer. Unserem Auftrag der Jünger gehörte, eben auch diejenigen, die ihr Leben Jesus unterstellt haben, alle diese Dinge zu lehren, die Jesus geboten hat. Jesus sagte das, lehret sie, halten alles, was ich euch geboten habe. Da nahm das seinen Anfang. Und das taten die Jünger kontinuierlich in der ersten Gemeinde. Darum nannte man die Lehre Jesu dann die Lehre der Apostel. Aber es ist identisch mit der Lehre Jesu. Und die ersten Gläubigen verharrten in der Lehre der Apostel. Lesen wir in der Apostelgeschichte. Sie verharrten darin, das finde ich so stark, dieser Ausdruck. Sie haben nicht irgendwann, als man sich daran gewöhnt hatte, neue Lehren gesucht, sondern sie verharrten darin. Sie blieben bereitwillig da drin. Sie haben diese Lehre gehört und sie haben sie in sich aufgenommen und sie haben sich damit eins gemacht. Es wurde ihr Leben, die Lehre der Apostel und die Lehre Jesu. Das heißt, sie haben sich dafür entschieden, das wirklich zu leben. Und das war die beste Zeit, die die Gemeinde Jesu jemals erlebt hat. Die Zeit in der Urgemeinde. Sie waren beliebt beim Volk. Und gleichzeitig hatten die Menschen Ehrfurcht, in diese Gemeinschaft hineinzugehen, weil sie merkten, hier ist etwas, das könnte mich zu Boden werfen. Es war die beste Zeit, in der Lehre der Apostel zu sein. Der letzte Punkt, den wir vor 14 Tagen bedacht haben, war Buße. Es war vor 14 Tagen der letzte Punkt in der Predigt, aber es ist im Grunde der erste Punkt eines Lebens als Jünger Jesu. Das heißt, damit fängt alles an. Keine Jüngerschaft ohne Buße. Und Buße, das habt ihr alle schon tausendmal gehört. Buße heißt umkehren. Ja, wir haben es schon so oft gehört. Aber haben wir das wirklich vollzogen? Ich stelle diese Frage einfach mal. Wir dürfen ja alle Fragen stellen in der Gemeinde. Haben wir das wirklich vollzogen? Wisst ihr, ohne die Entscheidung radikal umzukehren und das alte Leben hinter sich zu lassen und damit ein neues Leben zu beginnen, nämlich ein Leben unter der Herrschaft Jesu, ohne solch eine radikale Entscheidung ist keine Jüngerschaft möglich. Vielleicht ist da das möglich, was wir unter Christsein verstehen. Aber Jüngerschaft und Christsein, was heute so darunter verstanden wird, das sind große Unterschiede. Es geht hier um Jüngerschaft. Radikal klingt ja ziemlich radikal, aber das hat nichts mit Fanatismus oder solchen Dingen zu tun. Radikal heißt übersetzt im Grunde nur Wurzel. Das heißt, wir sind verwurzelt. Das hat etwas mit radikal zu tun. Das bedeutet, ein Jünger Jesu ist mitsamt seiner Wurzeln aus dem Reich der Finsternis herausgerissen oder ausgegraben. Und als solches Gebilde ist er dann in das Reich des Lichtes gekommen, wo Jesus der Herr ist und ist dort eingepflanzt worden. Also ein Leben als Jünger Jesu zu führen, ohne durch die neue Geburt im Vaterhaus Gottes angekommen zu sein, das führt letztlich nur zu Krampf und das führt dann tatsächlich zu Gesetzlichkeit und zu Religiosität. Das heißt, wir bemühen uns, ein Leben in der Nachfolge zu führen und die Wurzeln sind immer noch irgendwie in diesem finsteren Reich angesiedelt. Das kann nur Krampf geben. Und vielleicht gibt es deswegen auch manchmal so viele resignierte Christen, weil sie sich wirklich anstrengen, weil sie wirklich wollen, aber weil es irgendwie nicht gelingt. Und darin könnte die Ursache liegen. David Pawson lehrt über diese Dinge. Er hat mal erklärt, dass es Menschen gibt, also Christen, die in ihrem Leben mit Jesus immer wieder Schwierigkeiten haben, immer wieder vor Problemen stehen, die sie einfach nicht bewältigen können, beziehungsweise die sie nie wirklich unter die Füße kriegen. Also um nicht missverstanden zu werden, ich rede nicht von Problemen, die mich in meinem Leben als Jünger, die einfach mal auch auftauchen können. Es kann auch als Jünger Jesu plötzlich mal Arbeitslosigkeit auftauchen. Es kann auch tatsächlich mal auftauchen, dass ich in Sünde falle. Aber dann gehe ich zum Herrn und ich bekenne das. Und ich bitte ihn, auch diese Sünde wieder zu vergeben und wegzuschaffen. Und er wird das tun. Er wäscht unsere Füße. Also diese Dinge können passieren. Aber hier rede ich von Problemen, die mich in meinem Leben als Jünger tatsächlich ausbremsen. Dauerhaft ausbremsen. Ich komme nie wirklich dahin, wo Jesus mich tatsächlich haben will. In völlige Freiheit, das zu tun, was er sich mit meinem Leben vorstellt. Ein Bild dafür ist so ein Auto mit angezogener Handbremse. Hast du mal probiert, ein Auto zu fahren oder hast du es vielleicht schon mal getan? Und hast gedacht, was ist denn mit dieser Kiste los? Ich gebe Gas und es passiert nicht viel. Ganz im Gegenteil, es fängt an zu stinken. Das ist dann kein Wohlgeruch. Also so, das ist damit gemeint. Ein Leben mit angezogener Handbremse. Probleme, die ich irgendwie nicht richtig jemals loswerde. Und oft fehlt diesen Christen dann etwas Entscheidendes, denn es fehlt ihnen die Heilsgewissheit. Das sind meistens die Christen, die ja kommen und fragen, habe ich genug getan? Bin ich wirklich errettet? Das ist ein Merkmal von gesetzlichen Christen, von Christen, die ja tatsächlich wollen, aber irgendwie diese Hemmung haben. Klar, gesetzliche Christen haben logischerweise oft die Angst, nicht genug geleistet zu haben. Das ist halt diese andere Seite der Münze von Gesetzlichkeit. Nochmal, damit wir uns nicht falsch verstehen, diese Christen wollen wirklich. Das sind keine bösen Menschen, die nicht wollen und die nur zerstören wollen oder so irgendwas. Sie wollen wirklich. Sie suchen wirklich nach Lösungen. Sie leiden tatsächlich unter diesem gebremsten Leben. Und David Pawson hat hier noch etwas Wichtiges gesagt. Nämlich er sagt, wenn Menschen mit solchen Fragen zu mir kommen, dann frage ich sie einfach zunächst mal zurück. Also er antwortet nicht gleich, sondern er fragt sie zurück. Nämlich, ich frage sie, sagt er, wie ihre Bekehrung verlaufen ist. Denn oft liegt genau da das ursächliche Problem. Die neue Geburt ist gar nicht wirklich zum Abschluss gekommen. Die Menschen stecken quasi noch im Geburtskanal fest. Es ist nie zum Abschluss gekommen. Oder vielleicht hängen sie noch an der Nabelschnur. Das heißt, sie sind voll sichtbar, aber irgendwie sind sie doch noch vernabelt mit dem alten Leben. Und das ist ein Riesenproblem unter vielen Christen und auch in vielen Gemeinden. Es wird Zeit, höchste Zeit, diese Nabelschnur endlich zu durchtrennen, damit wir voll und ganz in der Nachfolge, in der Jüngerschaft stehen. Die Bekehrung ist einfach enorm wichtig. Es ist der entscheidende Schritt. Wir haben gerade Olympische Spiele. Die Königsdisziplin bei den Olympischen Spielen ist der 100-Meter-Lauf. Man stelle sich vor, da ist ein Mann oder eine Frau, die hat sich vorbereitet auf diesen 100-Meter-Lauf, vielleicht 2, 3 Jahre, und dann bleibt die beim Startschuss irgendwie mit ihrem Schuh im Startblock hängen. Die hat das Rennen verloren. Keine Chance. Die startet dann, kommt dann hoch, wenn die anderen schon 50 Meter weit weg sind. Das Rennen kann verloren gehen. Das neue Leben beginnt mit der wirklichen Entscheidung, sich zu Jesus hinzuwenden, wirklich umzukehren. Das ist der Part von uns Menschen. Und das neue Leben beginnt genauso dann mit der Wiedergeburt, die Gott schenkt. Das sind die zwei Seiten einer Münze. Ich treffe die Entscheidung, Ja zu sagen zu Jesus mit allen Konsequenzen. Und Gott antwortet und er reinigt mich durch das Blut Jesu und er schenkt mir eine neue Geburt. Und ich gehöre voll und ganz ihm. Und wie groß ist die Freude über eine gelungene Geburt, oder? Also ich glaube, das können wirklich nur die Mütter nachvollziehen, was das bedeutet. Was da für Glückshormone ausgeschüttet werden, wenn das neue Leben wirklich auf der Welt ist. Wenn es sichtbar ist und wenn ich es an mich drücken kann. Wenn du radikal Buße tust und damit dein altes Leben begräbst, wirst du von Gott vollkommen reingemacht. Und solch eine Buße muss im Grunde auch bis in die Tiefe des Herzens gehen. Manchmal bekennen wir das und manchmal sind das wirklich Lippenbekenntnisse. Eine wirkliche Buße geht manchmal so richtig tief, wo ich wirklich merke, boah, das sind Dinge, die müssen auch noch um das Kreuz. Jemand hat das mal mit einer Zwiebel verglichen. Ja, ich habe Buße getan, ich bin umgekehrt und dann macht der Heilige Geist mir etwas später wieder etwas klar. Und ich merke, ich dachte, das wäre jetzt alles weg. Nee, das ist die nächste Schicht bei dieser Zwiebel. Auch die muss weg. Das kann Tränen verursachen, aber sie muss weg. Und rechne damit. Der Heilige Geist ist der Geist Gottes in dir, der dir die Dinge offenbart, die er aus deinem Leben raushaben möchte. Und erschrecke nicht, wenn da plötzlich Dinge kommen, wo du gedacht hast, das ist alles, das ist doch längst erledigt. Nein, es kann sein, dass der Heilige Geist dich aufmerksam macht und dass du dann gefordert bist, tatsächlich zu sagen, und auch das bringe ich jetzt wieder unter das Kreuz. Warum? Weil ich mich entschieden habe, da wirklich radikal in die Nachfolge zu gehen und radikal Jünger zu sein. Ich bringe alles, was der Heilige Geist mir offenbart, nach und nach, alles das bringe ich Gott und er tut es weg. Bekehrung ist im Grunde die Entscheidung deines Lebens. Wichtiger als jede andere Entscheidung. Ja, ich entscheide mich, das ist auch wichtig für den Beruf. Ich entscheide mich in der Partnerwahl, wer soll mein Partner sein? Ich frage da Gott. Aber all diese Entscheidungen sind im Grunde auf dieses Leben hier ausgerichtet. Die sind wichtig, ohne Frage, sehr wichtig. Aber die Entscheidung, mein Leben in Gottes Hand zu legen, ihn Herr sein zu lassen, betrifft weit mehr als nur dieses Leben hier. Es betrifft mein ganzes Leben bis in Ewigkeit. Deswegen ist diese Entscheidung die Entscheidung deines Lebens. Und wenn du das getan hast, wenn du dich entschieden hast, gehst du vollkommen gerechtfertigt in dein neues Leben als Kind Gottes. Du bekommst sofort eine neue Identität. Du hast das Recht, dich Kind Gottes nennen zu können. Das ist der Hammer. Und du bist dann nicht mehr unter der Herrschaft Satans in diesem dunklen Bereich, in diesem Reich der Finsternis. Und du bist nicht mehr gekettet an die Sünde wie ein Baby, das noch nicht abgenabelt ist. Sondern du bist wirklich neu geworden durch den Heiligen Geist und lebst fortan als rechtmäßiges Kind des ewigen Gottes. Du hast ein Bürgerrecht im Himmel, das sind vollendete Sätze, du hast das. Nicht du wirst es mal haben, vielleicht dermal einst, sondern du hast das. Jesus hat dir das erworben. Und er wird dich zu sich holen, weil er will, dass du seine Herrlichkeit siehst. Das hat er gebetet in Johannes 17. Er will, dass die, die er gerufen hat und ihm geantwortet haben, dass die bei ihm sind in Ewigkeit, um seine Herrlichkeit zu sehen. Er hält eine Wohnung für dich bereit. Ich lese mal 1. Johannes 5, Vers 12 und 13. Dort steht, wer den Sohn hat, hat das Leben. Vollendete Sätze. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Und dann schreibt Johannes, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Das ist das, was Jesus uns erworben hat. Das ist das, was uns wirklich Heilsgewissheit gibt. So viel zur Wiederholung. Jetzt fange ich mit der Predigt an. Also, es ist so wichtig, dass wir diese Dinge verstehen. Dass wir wirklich verstehen, was bedeutet Jüngerschaft? Wie beginnt Jüngerschaft? Und Paulus sagt mal, ich bin guter Zuversicht, dass der, der das gute Werk in euch angefangen hat, dass er es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Also er wird es vollenden. Wenn wir die Entscheidung getroffen haben, dann können wir so befreit sein, weil er wird es vollenden. Er hat das gute Werk begonnen und er wird es vollenden. Er nimmt uns damit so eine entsetzliche Last. Ich muss tun, ich muss und was weiß ich nicht an. Lasst uns diese Art von Gesetzlichkeit wirklich ablegen. Lasst uns stattdessen eine Haltung einnehmen. Mein Leben gehört meinem Herrn. Und ich lebe zur Ehre des Herrn. Und er hat ein gutes Werk in mir begonnen. Und er wird es vollenden. Und ich werde ihn sehen. Das ist so sicher. Wir werden eine Hochzeit feiern. Dieser Termin kommt auf uns zu, wir werden eine Hochzeit feiern mit Jesus, wir sind seine Braut. Das ist so gut. Und wer diese Entscheidung getroffen hat, diese Entscheidung mit Jesus als seinem Erlöser und Herrn zu leben, der ist ein Jünger Jesu. Einen anderen Begriff finden wir dafür in der Bibel gar nicht. Klar, diese Menschen wurden irgendwann mal Christen genannt. In Antiochien war das zuerst der Fall. Sie wurden mal Christen genannt, weil die Menschen, die sie sahen, dachten, das sind lauter kleine Christusse. Das ist ein tolles Bild. Aber trifft das noch für die heutigen Christen zu? Im Grunde werden diese Menschen von der Bibel her Jünger genannt. Das ist die Konsequenz der Entscheidung für Jesus. Gehen wir also nun zu den ersten Schritten, den ersten konkreten Schritten der Jüngerschaft. Ja, die habe ich zu gehen. Das ist einfach so. Ein 100-Meter-Läufer, der gestartet hat, muss den Lauf laufen. Der wird nicht von seinem Herrn ins Ziel getragen, von seinem Trainer. Der läuft. Der gibt alles. Und nach der Bibel gehören diese ersten Schritte im Grunde auch zum Gesamtpaket des Startes mit Jesus wirklich dazu. Es ist ein Gesamtpaket, wo alle diese Dinge drin sind. Über Buße haben wir gesprochen. Und welche Schritte sind das? Jürgen lehrt ja gerade über den ersten Korintherbrief und die Korinther, die sind als Gemeinde entstanden, weil Paulus dorthin gekommen ist und weil er dort gelehrt hat. Ich weiß jetzt nicht genau, in welchem Haus Crispus oder wie er hieß. Und dann steht dort quasi in einem Nebensatz, dass viele Korinther, die die Botschaft von Paulus gehört haben, viele Korinther, die hörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Das ist so ein Nebensatz und er ist mir richtig ans Herz gewachsen. Dort steht nämlich genau das, was im Grunde sich im gesamten Verlauf des Neuen Testamentes immer wieder findet. Hören, glauben, Taufe. Das ist die Reihenfolge. Also nicht Taufe und irgendwann mal gläubig werden, sondern diese Reihenfolge. Der Vers sagt also aus, dass vor dem Gläubigwerden das Hören steht. Der Glaube, finden wir in Römer 10, Vers 17, der Glaube kommt aus der Verkündigung und die Verkündigung kommt aus dem Wort Gottes. Nichts anderes. Keine eigenen Ideen, keine Erfahrungen, die ich gemacht habe, dann bauen wir so eine Theologie um unsere Erfahrungen, sondern aus dem Wort Gottes kommt die Verkündigung. Und der Glaube kommt aus dieser Verkündigung. Der Glaube der allerersten Christen, wodurch kam die? Wodurch kam dieser Glaube der allerersten Christen am Pfingsttag? Er kam aus der Verkündigung des Petrus. Ohne diese Verkündigung wäre alles einfach nur so weitergegangen. Aber Petrus hat erkannt, hier muss das Wort Gottes verkündigt werden. Er erklärte einfach nur, was sich getan hat bei dem Empfang des Heiligen Geistes. Und durch diese Verkündigung entstand Glaube und 3000 Menschen ließen sich dann taufen. Sie wurden im Herzen getroffen. Diese Verkündigung traf sie im Herzen und sie kehrten um zum Vater, indem sie Buße taten. In Hebräer lesen wir, ohne Glauben, also hören und gläubig werden, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Und Paulus sagt in Römer 10, Vers 10, und das hör genau hin, was er da sagt. Er sagt, denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit. Also die ersten Christen wurden getroffen im Herzen von der Botschaft, die Petrus verkündigt hat. Und hier sagt Paulus, denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit. Und in diesem Satz steckt eine immens wichtige Erkenntnis. Nochmal, mit was, sagt Paulus, wird geglaubt zur Gerechtigkeit? Mit dem Herzen. Also nicht mit dem Kopf oder mit dem Verstand. Mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit. Glaube ist Herzenssache. Wenn ich versuche, das mit meinem Kopf hinzukriegen, mit meinem Verstand, mit meinen Erkenntnissen, scheitere ich. Du wirst scheitern. Du wirst an deinem Verstand scheitern. Das hat nichts mit Glaube zu tun, etwas für wahr halten. Es ist eine Herzenssache. Wie gesagt, die Pfingstpredigt des Petrus überzeugte die Menschen nicht verstandesmäßig. Die haben sich nicht gesagt, das ist ja mal eine tolle Erkenntnis, die der da so weitergibt. Das überzeugt mich irgendwie. Ich glaube, das probiere ich jetzt auch mal. Also das war nicht die Reaktion der Leute, die von dieser Predigt getroffen waren. Sie waren im Herzen getroffen und sie gingen auf die Knie und sagten, was können wir denn jetzt noch tun? Die haben im Grunde resigniert und haben gedacht, wir haben ja unser ganzes Leben verspielt. Wir haben ja die verkehrteste aller Entscheidungen getroffen, als wir diesen Mann ans Kreuz genagelt haben. Dann fragten sie aus Verzweiflung, was können wir denn noch tun? Und dann sagt Petrus diesen erlösenden Satz, tut Buße. Eure Sünden werden euch vergeben. Ihr werdet sterben, aber ihr werdet neues Leben von Gott empfangen. eine Herzenssache. Die Botschaft traf sie ins Herz. Das machte sie bereit zur Buße. Und der Glaube, hier geht es um den Glauben, hören und gläubig werden. Der Glaube an Jesus ist absolut notwendig. Dieser Glaube des Herzens. Ich lese mal Johannes 3, Vers 16 bis 18. Da steht, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, es geht um Glaube, eben nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Und dann geht es weiter. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Bei diesen Stellen finden wir immer wieder etwas wie so einen gemeinsamen Nenner. Was ist Glaube? Was macht mich bereit, getauft zu werden? Glaube ist das Bekenntnis, Jesus Christus ist der Sohn des ewigen Gottes. Und an diesen Namen Jesus Christus, an diese Person glaube ich. Und Glaube hat etwas mit Vertrauen zu tun. Das ist im Grunde Vertrauen. Ich vertraue ihm mein Leben an. Ich verlasse mich selbst auf ihn. Ich lebe mit ihm. Das ist der gemeinsame Nenner aller Jünger. Ich glaube an den eingeborenen Sohn des ewigen Gottes, der mich geschaffen hat. Wer dieses Bekenntnis in seinem Herzen hat, der wird getauft. Das haben wir gestern besprochen bei Dirk und Vicky. Da haben wir drüber gesprochen. Ist das bei euch der Fall? Ja, und sie sagten, ja, wir wollen diesen Jesus. Wir wollen ihn mit allem, was wir haben. Wir sagen ja zu seiner Einladung. Der Glaube beginnt in dem Herzen. Und er muss gefüttert werden. Durch Gebet, durch Bibelstudium, durch Lobpreis, durch Dank, durch Bekenntnis. Alle diese Dinge füttern meinen Glauben in meinem Herzen. Ohne Glauben ist es unmöglich, ein Leben in der Nachfolge Jesu zu führen. Und dieser Glaube muss in unserem Herzen beheimatet sein, nicht in unserem Kopf. Kopfglaube ist immer abhängig von Dingen, die man sehen kann. Es gibt ja diese Leute, die sagen, ich glaube nur, was ich sehe. Das ist leicht zu glauben, diese Dinge, die ich sehe. Aber darum sind manche auch so abhängig von Wundern. Diese Wunder brauchen sie, damit der Glaube Nahrung erhält. Dann sehe ich, ja, Gott ist wirklich da, ah, ein Wunder. Jetzt geht es wieder gut, Gott wirkt. Es ist gut, wenn wir Wunder Gottes sehen, definitiv. Es ist gut und es baut auf und wir sollen das bekennen und wir sollen das weitergeben. Das war die Aufgabe Israels, von diesen Wundern zu erzählen, wie er das Meer geteilt hat und diese Dinge. Ja, das ist gut. Aber was ist, wenn wir mal über eine längere Strecke kein Wunder sehen? Geraten wir dann in Krisen? Denken wir dann, vielleicht ist es ja doch nicht wahr. Buddhismus ist vielleicht auch mal ganz interessant. Hebräer 11, Vers 1 definiert den Glauben so. Hochinteressant. Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, und ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Das ist Glaube. Diese Definition studiere mal in der nächsten Woche und messe mal deinen Glauben daran. Glaube ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, und ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Es geht also beim Glauben um Wirklichkeiten, die man nicht sieht. Mein Schwiegervater lebt konsequent nach dem Grundsatz, nur das ist real, was ich sehe. Alles andere ist töricht, ist dumm. Und wir haben einige Gespräche auch mit ihm geführt. Und ein Gespräch ist mir noch sehr in Erinnerung. Ich habe mal mit ihm über Herzensdinge gesprochen. Über Liebe. Ich wusste, er war mal verliebt. Ich habe mit ihm über Vertrauen gesprochen und auch eben über Glauben. Und ich habe das versucht deutlich zu machen, dass diese Dinge, die müssen im Herz beheimatet sein. Das sind Herzensdinge. Und ständig spürte ich, dass das, was ich sagte, irgendwie nicht bei ihm ankam. Ich habe echt gedacht, wo hängt's? Das muss der doch verstehen. Und schließlich fiel es mir wie Schuppen von den Augen, dass wenn ich vom Herzen sprach, er den Muskel in der Brust verstand. Das war für mich ein Hammer. Das war eine richtige Anfechtung, weil ich dachte, der Mann, wie ist der denn erreichbar? Ich hatte den Eindruck, er wollte das nicht verstehen. Ich glaube schon, dass er verstanden hat, aber er ist so verfahren in seiner Überzeugung, dass er es einfach nicht verstehen wollte. Der ist dicht für das Evangelium. Der war mal gläubig, sagt er, und hat es niedergelegt, und er ist nicht mehr erreichbar. Das war wirklich eine heftige Erkenntnis, zu merken, er ist für diese Botschaft, Herzensdinge, nicht empfänglich. Er hat sich festgelegt. Da verstand ich, als mir das deutlich wurde, da verstand ich plötzlich, was es bedeutet, im Geist zu ergrimmen. Habt ihr noch das von Hartwig im Gedächtnis, wo er gesagt hat, Paulus ging in Athen umher und er sah diese Götzen und diesen unbekannten Gott und da ergrimmte er im Geist. Dieses Gefühl hatte ich da. Wirklich so ein Zorn, wo ich dachte, wie kann man sich nur so verschließen? Und ich hatte in dem Moment wirklich den Eindruck, ich habe Perlen vor die Säue geworfen. Mein Herz zu öffnen und ihm Dinge zu erklären und dann zu merken, er will das gar nicht, er will es einfach nicht. Der Glaube erkennt eben nicht nur die Dinge an, die ich sehe. Das ist kein Glaube. Das ist, was weiß ich, was das ist, aber das ist kein Glaube. Ich glaube nur das, was ich sehe. Das ist ein törichter Satz. Der Glaube erkennt Dinge als wahr an, die wir mit unseren Sinnen nicht erfassen können. Glaube bedeutet, mit dem zu rechnen, worauf wir hoffen. Ich rechne damit. Ich weiß, ich werde bei der Hochzeitsfeier dabei sein. Das ist meine Hoffnung. Und gleichzeitig schenkt mir Gott die Überzeugung und die Gewissheit, du wirst dabei sein. Du wirst an dieser Hochzeitsfeier dabei sein. Das sorgt er für. Er wird das gute Werk vollenden, das er angefangen hat. Es liegt mir nicht mehr an meinen Leistungen, sondern er hat bereits alles getan. Es kommt also nicht auf das Sehen an, zumindest nicht auf das Sehen mit unseren natürlichen Augen. Es kommt vielmehr auf das Sehen mit den Augen unseres Herzens an. Paulus betet, dass er sagt den Ephesern, ich bete darum, dass der Herr, dass der Heilige Geist die Augen eures Herzens öffnet, um die Dinge zu sehen, die dem natürlichen Menschen verborgen sind. Lest das mal, es ist ein apostolisches Gebet, Epheser 1, ich glaube ab Vers 17 oder so. Dadurch wird unser Glaube unabhängig von den Dingen, die wir sehen wollen. Er wird unabhängig, selbst wenn mal über eine lange Zeit keine Wunder geschehen. Der Glaube bleibt. Er ist in meinem Herzen verankert. Baylis Conley machte kürzlich in seinem Rundbrief dazu ein paar Dinge deutlich, und zwar am Beispiel von Noah. Und Baylis Conley schreibt, es gibt kaum einen besseren Zeugen für solch einen Glauben als Noah. Er wurde 950 Jahre alt. Er war der zweitälteste Mann, glaube ich, der hier über diesen Planeten gegangen ist. Und Gott trug ihm auf, die Arche zu bauen, weil er die Menschen durch eine Flut vernichten wollte. Und Gott gab ihm genaue Anweisungen, wie er die Arche bauen sollte, wie groß sie werden und wer und was in die Arche hineingehen sollte, bevor die Flut kam. Und dann lesen wir in der Bibel über ihn, und Noah tat es. Nach allem, was Gott ihm geboten hatte, so tat er es. Das gefällt mir, schreibt Baylis Conley. Noah tat es. Ja, er war ein Mann, der tat. Glaube ist eine Tat. Er handelt nach Gottes Wort. Gott hat gesprochen, ich tue es. Kein Hin und Her, kein Wischiwaschi. Gott hat gesprochen, ich tue es. Das war jetzt eigene Worte. Jetzt geht es weiter von Baylis Conley. Er handelt nach Gottes Wort. In Hebräer 11, Vers 7a steht über Noah Folgendes: Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, von Furcht bewegt, nämlich eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch Glauben. Und weiter schreibt Baylis Conley, sehr interessant, er sagt, ich bin mir sicher, wenn wir Noah vom Himmel herunterholen könnten und zum Thema Glauben befragen würden, könnte das Gespräch in etwa so verlaufen. Jetzt hat er ein Interview mit Noah angeführt. Also er fragt Noah, was ist Glaube? Noah antwortet, das ist einfach. Glaube bedeutet, Vorkehrungen zu treffen. Wirklich? Auf welcher Grundlage? Auf der Grundlage von Gottes Wort. Noah, als Gott dir gesagt hat, dass du dich auf eine Flut vorbereiten sollst, hattest du da schon einmal eine Flut erlebt? Nein, sagt Noah, ich hatte noch nie etwas von einer Flut gehört. Und wie lange hast du an der Arche gebaut? So um die 100 Jahre, plus minus ein paar Tage. Noah, du hast 100 Jahre lang vor dich hingehämmert und der einzige Beweis, den du hattest, war Gottes Zusage? War das so? Ja, du wolltest doch wissen, was Glaube ist. Das ist Glaube. Gott sagt etwas und du tust es. Du handelst. Gott hat mir gesagt, dass ich Vorbereitungen treffen soll. Glaube heißt, auf der Grundlage von Gottes Wort Vorbereitungen zu treffen. Und wenn es 200 Jahre gedauert hätte, dann hätte ich 100 Jahre länger gebaut. Das hätte keinen Unterschied gemacht. Ich glaube, da wird etwas deutlich. Gott sagt es, ich tue es. Kein Hin und Her. Lohnt sich das? Was werden die anderen dazu sagen? Ist das sinnvoll? Oder hätte ich eigentlich was Besseres zu tun? Alle diese Fragen haben Noah nicht abgehalten. Er hatte eine Entscheidung getroffen. Gott hat gesprochen, ich baue jetzt 100 Jahre lang eine Arche. Der hätte sich einen Tempel bauen können. Der hätte der Flut wahrscheinlich nicht getrotzt. Also Verstandesglaube, das Ding hier. Verstandesglaube ist sehr, sehr anstrengend. Da kommt es immer auf mein Denken an, auf mein für richtig halten. Fürchterlich anstrengend. Und wenn du solch einen Glauben hast, dann bete. Bete mit höchster Dringlichkeit, dass der Glaube eines Noahs in deinem Herzen Einzug hält. Das ist dringend notwendig. Lass die Aussagen des Wortes Gottes, nämlich in Bibelstudium, in Predigt oder auch durch Lobpreis, indem du selbst Lobpreis machst oder indem du Lobpreis bewusst hörst, lass sie dein Herz durchbohren. Gott redet mit dir. Das ist sein Anliegen. Er hat dich geschaffen. Er hat einen Plan für dein Leben und er wünscht sich, dass er dir diesen Plan mitteilen kann durch sein Wort, ja, durch Predigten, in Lobpreiszeiten, im Gebet. Er redet und du kannst hören. Es gibt dieses hörende Gebet. Heiliger Geist, rede. Was sagst du mir? Und er wird es tun. Er wird dich an alle die Dinge erinnern, die Jesus dir gesagt hat. Wolltest du was sagen? Ja? Komm hierher. Nee? Okay. Finde ich jetzt nur noch Jakob.
Und das ist in allen Dingen so. Ja, Gott ist nicht unmöglich.
Amen. Amen. Danke. Ja. Halleluja. Halleluja. Das war der Schlüssel. Ich gebe es dem Herrn. Ich gebe es ihm. Er sorgt. Er hat einen Plan für mein Leben. Ich muss nicht mehr kämpfen und. Ja, das ist. Ja. Genau, weil er trägt die Verantwortung. Und weißt du was, selbst wenn Gott einen Plan hat, ich will dich auf einer ganz anderen Ebene gebrauchen, vielleicht sogar ohne Mann, selbst dann findest du dazu ein Ja. Das ist nicht leicht, aber er hat den Plan. Er hat den Plan. Lass Gottes Wort, lass seine Botschaft dein Herz durchbohren. Gott ist der Herzenskenner. Wenn er an dein Herz nicht rankommt, ist das ein Riesenproblem. In erster Linie für dich. Er ist der Herzenskenner und er redet zu deinem Herzen. Er hat Worte für dein Herz. Und da ist die Quelle des ewigen Lebens drin, die Jesus zum Sprudeln bringt. Und wenn du, das habe ich eben gesagt, wenn du merkst, du hängst an deinem Verstandesglauben, dann bete. Bete darum, dass das wirklich rutscht ins Herz rein. Das ist dringend. Und Gott wird dein Gebet dafür erhören. Ich wollte jetzt noch was zur Taufe sagen, das lasse ich. Ich glaube, das ist jetzt ein gutes Ende. Und ja, ich bete jetzt einfach noch. Und ich danke dir, Vater im Himmel, dass du wirklich unser Herzenskenner bist. Du bist der Einzige, der wirklich weiß, was sich da in unserem Herzen abspielt. Du bist auch der Einzige, der weiß, was in unserem Kopf sich abspielt. David hat gebetet, du erkennst meine Gedanken von ferne. Herr, du kennst uns viel besser, als wir selbst uns kennen. Wir wissen oftmals gar nicht, welche Dinge in uns sind, welche Abgründe teilweise da drin sind. Du weißt das alles, Herr. Und wir können es dir alles bekennen und weil du es weißt, können wir dich damit auch nicht erschrecken. Vielleicht erschrecken wir uns selbst über uns, wenn du uns Dinge offenbarst. Aber dich können wir nicht erschrecken. Du bist nicht verzweifelt über uns. Du machst dir Sorgen, wenn du unser Herz nicht erreichen kannst, Herr. Es ist so gut, wenn wir unser Herz dir öffnen, damit du kommen kannst, es anrühren kannst, es öffnen kannst. Und wir beten, öffne die Augen unseres Herzens, damit wir die Dinge erkennen, die du uns geben willst, Vater im Himmel. Ich danke dir für das Zeugnis von Ilona, Herr. Ich danke dir für deine Führung in ihrem Leben. Und ich danke dir dafür, dass du sie aufwärts führst jetzt. Herr, du hast sie durchs dunkle Tal geführt und es geht aufwärts und du hast jetzt eine Zeit für sie, wo sie zur Ruhe kommen kann. Herr, lass sie das mit dankbarem Herzen wirklich annehmen und rede du zu ihr. Vater im Himmel, ich gebe dir alles hin, auch die ganze Arbeit hier in der Gemeinde, ich gebe sie dir hin, Herr, wir erleben, du tust so gute Wunder, du tust so große Dinge. Herr, du baust deine Gemeinde, es kommt nicht auf unsere Leistung an, sondern du tust einfach Wunder, Herr. Es ist so gut, das zu erleben. Und so bitte ich dich jetzt, dass du uns wirklich segnest, mit deinem Segen. Herr, uns kann nichts Besseres passieren, als wenn du deinen Segen auf uns legst. Segne uns und bewahre uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns. Und sei und bleibe du uns gnädig, Herr. Wir danken dir und wir preisen dich und wir geben dir alle Ehre. Du bist unser König. Amen. Amen. Halleluja.